Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Mario Monti zwischen Ministersuche und Messe. In Italien sucht Monti nicht nur Mehrheiten für eine neue Regierung, er findet auch Zeit für die Kirche. Wir sagen warum. Wieder ein toter Delfin im Freizeitpark Conilend. Eine Vergiftung könnte der Grund sein. Bestätigung für Berufsleute ohne Bildung. Erfahrene Praktikerinnen können ein Diplom bekommen, auch ohne Lehre. Ein Pilotprojekt im Kanton Neuenburg. Und er hat das Konzentrationslager in Auschwitz überlebt.
Ich habe nie Grünes gesehen, weil wenn man ein kleines Stück Grünes gesehen hätte, dann hätte das jeder gezupft und gegessen.
Eduard Kornfeld kehrte für Schweizer Geschichtslehrer erstmals nach Auschwitz zurück. Wundertüte aus Schaffhausen. Der parteilose Thomas Minder schaffte es in den Ständerat. Im Tagesgespräch fragen wir den Unternehmer und Vater der Abzockerinitiative, was er in Bern erreichen will. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Christoph Studer.
In Italien hat der designierte Regierungschef Mario Monti Beratungen aufgenommen mit dem Ziel, eine neue Regierung zu bilden. Beobachter erwarten, dass der parteilose Wirtschaftsprofessor ein eher kleines Kabinett mit wenigen Ministern zur Wahl vorschlagen wird. Trotz des Rücktritts von Regierungschef Silvio Berlusconi wird es für Italien noch teurer, sich neues Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen. Für neue Anleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren muss Rom einen Rekordzins von 6,29% bezahlen. Zuvor eröffnete die Börse in Mailand mit einem vorübergehenden Kurssprung, dies am ersten Handelstag nach dem Rücktritt des bisherigen Regierungschefs Berlusconi. Im Freizeitpark Conilend im thurgauischen Lipperswil ist gestern erneut ein Delfin gestorben. Mitarbeiter des Freizeitparks hatten bemerkt, dass sich der Gesundheitszustand des Delfins plötzlich stark verschlechterte. Der Tierarzt konnte den Tod des Delfins nicht mehr verhindern. Bereits am letzten Dienstag war im Conilend ein Delfin gestorben, was zu heftigen Protesten von Tierschützern führte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Möglicherweise wurde das Tier vergiftet, wie Staatsanwalt Patrick Müller erläutert.
Im Moment bestehen einfach aufgrund der Symptome, die das Tier vor dem Tod gezeigt hatte, die identisch sind mit den Symptomen des am vergangenen Dienstag verstorbenen Delfins, der Verdacht, dass Gift möglicherweise im Spiel ist.
Weiter bestätigte der Staatsanwalt, dass bei der Leitung des Conilands Drohungen eingegangen sind. Diese hätten sich aber nicht gegen die Tiere gerichtet. In der Schweiz ist erneut ein Mensch durch einen Schuss aus einer Armeewaffe getötet worden, der dritte in diesem Jahr. Der neueste Fall ereignete sich am Wochenende in Boutry im Kanton Neuenburg. Laut der Staatsanwaltschaft war es wahrscheinlich ein Unfall. Wie es die Ermittlungen der Polizei ergaben, hantierten 2 Männer und eine Frau mit einer Druckluftwaffe. Danach nahm einer der Männer seine Armeepistole und Munition hervor und machte mehrere Ladebewegungen. Später ergriff die Frau die Armeewaffe und schoss dem einen Mann in die Brust. Sie hatte offenbar irrtümlich angenommen, es handle sich ebenfalls nur um eine Druckluftwaffe. Viele Schweizer Firmen glauben offenbar, sie würden die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen einhalten. Sie weigern sich deshalb, am sogenannten Lohngleichheitsdialog teilzunehmen, den der Bund mit den Sozialpartnern eingeführt hat. Ziel der Kampagne war es, in 2 Jahren 40 Firmen zu untersuchen und so zu klären, ob diese Männer und Frauen gleiche Löhne für gleiche Arbeit bezahlen. Nach 2 Jahren habe man aber erst 16 Firmen durchleuchten können, hieß es an einer Medienkonferenz. Am Projekt sind neben dem Bund auch der Arbeitgeberverband und der Gewerkschaftsbund beteiligt. Die Schweiz wehrt sich dagegen, das Steuerabkommen mit Deutschland nachzuverhandeln. Die Schweiz habe kein Interesse, das bereits unterzeichnete Abkommen abzuändern, sagte ein Sprecher des Bundes der Nachrichtenagentur SDA. Das deutsche Magazin Der Spiegel hatte berichtet, der deutsche Finanzminister Schäuble wolle nachverhandeln. Damit sollen die SPD-geführten Bundesländer dazu gebracht werden, dem Steuerabkommen im deutschen Bundesrat zuzustimmen. Die deutsche Bundesregierung hat den Spiegelbericht bis jetzt nicht bestätigt. Wurden in Deutschland mehrere Menschen mit einer Pistole aus der Schweiz getötet? Diese Frage klären die Schweizer Behörden ab. Es geht um eine mutmaßliche Mordserie von Rechtsextremen an mindestens 10 Personen in Deutschland. Bei der Tatwaffe handle es sich um eine Pistole, von deren Typ es nur 24 Stück gebe, schreibt die Zeitung Tagesanzeiger in ihrer heutigen Ausgabe. Sämtliche 24 Waffen seien ursprünglich in den Kanton Solothurn geliefert worden. Die Schweizer Behörden überprüfen nun die Seriennummer der Waffe, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Polizei auf Anfrage sagte. In Deutschland hat die Mordserie erneut die Diskussion ausgelöst, ob die rechtsextreme Partei NPD verboten werden soll. In Norwegen steht Anders Breivik vor Gericht. Es ist der erste öffentliche Auftritt des mutmaßlichen Massenmörders vor den Richtern. Breivik habe versucht, eine Rede zu halten, der Richter habe ihn aber unterbrochen, berichtet eine norwegische Nachrichtenagentur. Heute entscheiden die Richter, ob die Untersuchungshaft verlängert werden soll. Der Prozess soll dann im April beginnen. Breivik hatte im Juli bei Bombenanschlägen in der Osloer Innenstadt und einem Amoklauf auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Auf dem Zürcher Lindenhof verharren rund 80 Kapitalismuskritiker in ihrem Zeltlager, obwohl ein Ultimatum der Stadt um Mitternacht abgelaufen ist. Bis dann hätten die Aktivisten den Platz verlassen müssen. Aus taktischen Gründen will die Zürcher Polizei nicht sagen, wann sie den Lindenhof räumt.
12.37 Uhr, Rendezvous, so geht's gleich weiter. Er wird es jetzt richten, oder doch nicht? Mario Monti sucht eine neue Regierung für Italien. Warum es bei dieser Suche nach Verbranntem riecht, erzählt unser Italien-Korrespondent in einem ersten Tagebucheintrag. Freiwillig geht's nicht, oder doch? Ein letzter Versuch, in der Schweiz gleichen Lohn für Frauen zu erreichen. Sie hätten es wissen müssen, oder nicht? Deutsche Verfassungsschützer geraten in die Kritik, nachdem rechtsextreme Serienmörder aufgeflogen sind. Vor 13 Uhr die Reportage aus Auschwitz. Und um 13 Uhr das Gespräch mit dem Schaffhauser, Politikerschreck, der nun selbst in den Ständerat einzieht, Thomas Minder. Jetzt zu Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.632 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,55 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 44. Das Wetter im Norden liegt auch am Nachmittag verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Er löst sich nur stellenweise auf. Sonst ist es in der ganzen Schweiz sonnig, oft wolkenlos. Die Temperatur liegt unter dem Hochnebel bei 6 Grad, an der Sonne werden 9 bis 14 Grad erreicht. Am Dienstag und Mittwoch hat es im Norden weiterhin Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1100 Metern. Dieser löst sich tagsüber nur zum Teil auf, sonst bleibt es sonnig. Die Temperatur unter dem Nebel bei 5 und an der Sonne um 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
In Italien ist die Ära Berlusconi seit dem Wochenende vorbei. Mit Mario Monti soll's nun ein neuer Mann mit neuer Mannschaft richten. Spannende Zeiten, ereignisreiche Tage. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis führt für uns in dieser Woche 1 nach Berlusconi ein Tagebuch. Hier sein erster Eintrag.
Mario Monti, Regierungschef in Spe, ist an der Arbeit. Zum Entsetzen vieler Beobachter hat er den Auftrag zur Regierungsbildung nur mit Vorbehalten angenommen. Ein Gastkommentator bei der RAI meinte, es rieche nach Verbranntem, wie es in Italien heißt. Er hoffe, er täusche sich. Monti dreht abermals Runden bei den Parteien, um sicher zu sein, dass er deren Unterstützung hat und vor allem, dass sie ihm breiteren Spielraum lassen. Silvio Berlusconi, der zwar als Regierungschef zurückgetreten ist, als faktischer Parteichef des Popolo della Libertà, aber weiter seine Hände im Spiel hat, vor allem er soll Monti enge Grenzen gesetzt haben. Bloß gerade die Forderungen der EU soll Monti umsetzen dürfen, dann soll er gehen, findet Berlusconi. Die großen Zeitungen sind vorsichtig optimistisch, dass es Monti schafft, eine Regierung zusammenzubekommen. Gleichzeitig sind sie auch in Sorge, weil Politik in Italien unberechenbar ist, in Krisenzeiten erst recht. Deshalb haben viele die mahnenden Worte von gestern Abend von Staatspräsident Giorgio Napolitano abgedruckt. Napolitano, der 86-jährige Staatschef, Ex-Kommunist, klug, umsichtig, ein Fels in der Brandung. Die Italiener lieben ihn, ob links oder rechts stehend, das ist selten hier. Napolitano ruft die Parteien zum x-ten Mal auf, ihre Partikularinteressen hinter jene des Landes zu stellen und zusammenzustehen. Italien ist ein Land der Symbolik. Mario Monti hat gestern mit seiner Frau Elsa demonstrativ an einer Sonntagspredigt teilgenommen. Oltre Tevere, dort wo der Vatikan ist, hat man das wohlwollend zur Kenntnis genommen. Monti muss die Rechnung nicht nur mit Berlusconi und Heckenschützen im linken Lager machen, er muss auch die katholische Kirche mit berücksichtigen. In einem Kommentar lehnt die bischöfliche Tageszeitung Avvenire Umberto Veronesi als möglichen Gesundheitsminister ab. Veronesi ist einer, der für die Biomedizin ist. Das gefällt den Purpurträgern und Bischöfen gar nicht. Optimisten glauben, Monti könnte schon morgen sein Kabinett vorstellen. Die Retroscenisti, also jene Kaste von Journalisten, die den ganzen Tag herumtelefoniert, um auch die letzten Zuckungen der Politik festzuhalten, sie präsentieren heute ihre Listen mit den Namen der Minister. Bekannterweise gibt es wenig Übereinstimmungen, sodass wohl doch alles ganz anders kommt, als sie meinen, obwohl sie sonst erstaunlich gut informiert sind. Bei seinen schwierigen Verhandlungen helfen Monti die internationalen Märkte offenbar nicht. Die Mailänder Börse ist auch heute unter Druck und auch die Zinsen für italienische Schuldpapiere steigen wieder leicht. Die Finanzmärkte wollen konkrete Reformen sehen und eine klare Regierung. Exakt das, was Staatspräsident Giorgio Napolitano seit Tagen fordert.
Massimo Agostinis mit seinem ersten Tagebucheintrag. Und Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann hat die Börsen im Blick an diesem 14. November.
Freude herrschte an den internationalen Finanzmärkten vor allem im Voraus. Als sich Ende letzter Woche abzeichnete, dass sich nach Griechenland auch Italien eine neue Regierung geben würde, und zwar eine aus sogenannten Technokraten, schlossen die wichtigsten Börsen weltweit im Plus. Heute Morgen nun, am ersten Handelstag nach dem definitiven Rücktritt Silvio Berlusconis, starteten die Börsen erneut im Plus. Im Verlauf des Morgens drehten dann aber alle wichtigen europäischen Aktienindizes ins Minus. Den größten Sprung nach oben machten am frühen Morgen die Kurse in Mailand. Dort legten die wichtigsten Titel im Schnitt vorübergehend um über 1,5% zu, brachen dann aber kurz vor Mittag ein. Aus der Freude der Börsianer über die neuen Herren in Rom und Athen ist unterdessen also schon wieder Skepsis geworden. So ist auch zu erklären, dass der italienische Staat seinen Gläubigern für frisches Geld so viel Zins zahlen muss wie noch nie. Bei der Auktion heute Morgen fanden italienische Staatsanleihen erst bei einem rekordhohen Zins von 6,3% Käufer. Und auch der Euro profitiert nicht von den Regierungswechseln in Athen und Rom. Er ist im Vergleich zum Dollar heute Morgen schwächer geworden.
Es nützt alles nichts. Seit 30 Jahren gibt es zwar einen Verfassungsauftrag, seit 15 Jahren ein Gleichstellungsgesetz und seit ein paar Jahren gibt es einen sozialpartnerschaftlichen Dialog zwischen Bund, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Doch das alles ändert nichts an der Tatsache, dass Frauen immer noch deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Die Bilanz ist also ernüchternd. Nun wollen alle Beteiligten noch einmal einen Anlauf nehmen – einen zweiten, freiwilligen, damit endlich mehr Unternehmen über die Bücher gehen. Charles Liebherr.
Seit 3 Jahren gibt es den Lohngleichheitsdialog. Ein Instrument, das Sozialpartnern helfen könnte, dafür zu sorgen, dass Frauen für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten. Mickrige 7 Unternehmen haben sich einer solchen sozialpartnerschaftlichen Analyse gestellt. Weitere, bescheidene 9 Unternehmen haben den Dialog aufgenommen. Das Ziel von 100 Unternehmen bis in 3 Jahren ist in weiter Ferne. Und doch soll der freiwillige Lohngleichheitsdialog weitergeführt werden. Alle Beteiligten hätten eine zweite Chance verdient, findet Justizministerin Simonetta Sommaruga.
In der Tat haben die Arbeitgeber und die Sozialpartner diese erste Chance nicht wirklich gepackt, aber wir geben jetzt ihnen eine zweite Chance, diese haben sie verdient. Es ist ein verfassungsmäßiger Auftrag seit 30 Jahren und die Sozialpartner wissen, wenn sie es jetzt nicht schaffen, einen dritten Anlauf gibt es nicht mehr, dann kommen staatliche Maßnahmen.
Gefordert sind vor allem die Arbeitgeber. Sie sollten ein Interesse daran haben, schärfere gesetzliche Auflagen abzuwenden. Und dennoch war das Interesse in der Vergangenheit am Thema klein. Die Löhne der Frauen liegen in der Privatwirtschaft rund 20% unter den Löhnen der männlichen Kollegen. Für fast die Hälfte dieser Differenz gibt es keine andere Erklärung als Diskriminierung. Das alles ist in zahlreichen Studien ausgewiesen. Und dennoch redet Thomas Daum, Präsident des Dachverbandes der Arbeitgeber, immer noch gegen eine Wand, wenn er Mitglieder zu überzeugen versucht, in den Lohndialog einzusteigen.
Viele Arbeitgeber sind der Überzeugung, bei ihnen sei das schon in Ordnung und es sei ein übertriebener Aufwand, das jetzt nochmals zu machen, und verkennen etwas auch die Chance, den Tatbeweis anzubringen und auch ihre Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der Arbeitgeber insgesamt im Bereich der Gleichstellung von Mann und Frau zu verbessern.
Darum nehmen alle Interessierten jetzt noch einmal einen Anlauf, stellen prominente Namen auf die Bühne, beschließen eine neue, bessere Kommunikation. Das soll endlich den Durchbruch bringen. Unternehmen überzeugen, dass sie nur gewinnen können, wenn sie ihre Lohnabrechnung genauer durchleuchten. Paul Rechsteiner, Präsident des Gewerkschaftsbundes, will vor allem mehr Druck auf Großunternehmen machen. Banken, Detailhändler, Pharmaindustrie.
Wenn die mal vorangehen würden, dann wäre eigentlich der Durchbruch geschafft, auf einem Weg, der auch noch auf Freiwilligkeit beruht. Ich bin überzeugt davon, wenn das nicht gelingt, werden wir Mehrheiten finden irgendwann dafür, dass auch wieder gesetzliche Verschärfungen kommen werden.
Bisher kämpften Gewerkschaften und die politische Linke vergeblich für strengere Gesetze. Die Halbzeitbilanz beim Lohngleichheitsdialog zeigt nun aber, die Passivität der Arbeitgeber spült reichlich Wasser auf ihre Mühlen.
Schule, Lehre, Arbeiten. Das ist die klassische Berufslaufbahn. Bei vielen Menschen jedoch nicht mehr, zum Beispiel bei Migranten. Sie arbeiten nicht auf ihrem angestammten Beruf oder sie haben keine Lehre abgeschlossen. Wollen sie die Stelle wechseln, fehlt ihnen also das entscheidende Papier, obwohl sie jahrelang auf ihrem Beruf, zum Beispiel im Spital, gearbeitet haben. Künftig sollen diese Menschen das Diplom nachträglich machen können, indem sie zeigen, was sie können. Der Bund hat dazu ein Verfahren entwickelt, Neuenburg hat es getestet. Patrick Mühlhauser.
Yannick Monet-Gorta ist zwar gelernte Gärtnerin, arbeitet jedoch seit über 20 Jahren im Behindertenheim Bersnesch im Kanton Neuenburg. Die 47-Jährige begleitet Menschen mit einer geistigen Behinderung durch den Alltag. Seit kurzem hat Monet-Gorta auch den entsprechenden Titel. Diplomierte Fachfrau Betreuung. Die dreijährige Lehre hat sie nicht gemacht. Eine volle Ausbildung wäre nicht drin gelegen, sagt die dreifache Mutter.
Étant mère de famille de trois enfants, c'était pas encore le moment.
Yannick Monet-Gorta profitierte vom abgekürzten Diplomverfahren. Im 150 Seiten dicken Dossier konnte sie belegen, dass sie alle Kompetenzen besitzt, die für das Berufsdiplom Fachfrau Betreuung verlangt werden. Dabei zählten sowohl berufliche wie außerberufliche Erfahrungen, Aktivitäten in der Jugendarbeit zum Beispiel.
Il a fallu qu'on puisse y répondre par des analyses de situation, des exemples, pour prouver que ce qui est demandé, on l'a fait, on est capable de l'analyser et que ça nous a apporté les capacités demandées.
Alle ihre Erfahrungen und Fähigkeiten habe sie mit konkreten Beispielen aus dem Alltag illustrieren müssen, sagt die 47-Jährige. Danach wurde sie von zwei Experten geprüft. Yannick Monet-Gorta ist stolz, dass sie sich nicht mehr nur als Gärtnerin, sondern auch als Fachfrau Betreuung nennen kann. Denn das sei ja eigentlich seit über 20 Jahren ihr Beruf.
Ça fait 20 ans que je travaille dans le social. C'était important de pouvoir montrer une autre identité reconnue.
Ein halbes Jahr hat Yannick Monet-Gorta gebraucht, um ihr Dossier zusammenzustellen. Sechs weitere Kolleginnen und Kollegen der Behinderteninstitution Bersnesch haben auch auf diesem Weg ein Berufsdiplom erhalten. 30 weitere wählten die Möglichkeit einer Berufsprüfung. Sie alle erhalten nunmehr Lohn. Der Direktor des Heims, Vincent Martinet, hat seine Angestellten beim Erwerb des Berufsdiploms trotzdem unterstützt.
Ça amène aussi au niveau de l'extérieur de dire nous avons des compétences, nous avons des gens formés. Ça valorise vis-à-vis de l'extérieur et ça valorise vis-à-vis des parents.
Das sei gut fürs Image, sagt er. Die Diplome zeigten, vor allem den Eltern der betreuten Personen, dass man gut ausgebildetes Personal beschäftige. Nebst Neuenburg haben auch die Kantone Genf, Wallis, Freiburg, Zürich und der französische Teil des Kantons Bern Pilotprojekte durchgeführt. Zielpublikum seien einerseits Berufsumsteiger, sagt Ursula Renold, Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie.
Dann sind es aber Migrantinnen und Migranten, die eben in irgendeiner Phase in die Schweiz gekommen sind, 10, 15 Jahre hier gearbeitet haben, aber keinen Abschluss haben.
Es gehe aber auch darum, Menschen, die im Berufsleben stehen, besser zu qualifizieren.
Wir möchten sie im Prinzip vor künftiger Arbeitslosigkeit schützen und das heißt eigentlich bilden, bilden, bilden.
In Frankreich sei man mit der Anerkennung von beruflichen Kompetenzen ohne entsprechende Ausbildung schon viel weiter, sagt Ursula Renold. Die Westschweizer Kantone seien entsprechend stärker daran interessiert.
Die Romandie ist wesentlich weiter, auch in der Akzeptanz. Deshalb kann man sagen, wir können hier in diesem Fall von den Romands lernen.
Die Pilotphase ist nun abgeschlossen. Bis jedoch in allen Kantonen Berufsdiplome, die vor allem auf der Erfahrung basieren, vergeben werden können, dürfte es noch eine Weile dauern.
Warum hat der deutsche Geheimdienst nicht eingegriffen? Warum hat er nicht mehr gewusst? Das fragt man sich in Deutschland. 11 Jahre lang hat eine rechtsextreme Gruppe gemordet, Banken überfallen und eine Bombe gezündet. Auf die Spur gekommen ist die Polizei der Gruppe aber erst jetzt. Jetzt, wo sich 2 Täter umgebracht haben und eine Frau und ein Mann in Haft sitzen. Nun zeigt sich, 3 der Rechtsextremen waren schon früher im Visier des Verfassungsschutzes des deutschen Geheimdienstes also. Und dieser wird nun kritisiert. Zu Recht, das fragte ich Deutschland-Korrespondent Kaspar Selg.
Ob zu Recht oder nicht, ich glaube, man muss die Untersuchung abwarten, was da wirklich gelaufen ist. Aber es bestehen natürlich gewaltige Zweifel an den Fähigkeiten des Verfassungsschutzes heute. Denn grundsätzlich stellt man sich schon die Frage, wie war es möglich, dass 3 gesuchte Schwerverbrecher mit politischem Hintergrund so lange unentdeckt blieben. Schon mal ganz grundsätzlich, es kommen aber noch spezielle Aspekte hinzu. Man hatte die 3 ja 1998 schon observiert, bevor sie abtauchten. Sie waren mit Haftbefehlen ausgeschrieben. Man hat Hausdurchsuchungen bei ihnen gemacht und trotzdem konnten sie von der Bildfläche verschwinden. Hinzu kommt ein weiteres, nämlich dass der Leiter der Neonazi-Gruppe, aus der die stammten, der sogenannte thüringische Heimatschutz, dieser Leiter hat mit dem Verfassungsschutz, mit den Behörden zusammengearbeitet. Man hatte also einen sehr guten Einblick in diese Gruppe. Und letzter Punkt, unter den Beweisstücken, die man jetzt gefunden hat, waren auch Papiere, die nur Leute haben können, welche mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Also da stellen sich wirklich eine ganze Reihe von größeren Fragen, die beantwortet werden müssen.
Sie sagen, es sind eine ganze Reihe von Fragen eben noch offen. Dennoch urteilen einige Politiker schon jetzt, sie sagen beispielsweise, der deutsche Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind. Etwas verfrüht?
Ich meine, ja, es ist etwas früh, weil der Fall, glaube ich, wird sich noch stark weiterentwickeln. Es sind ganz große Fragen offen. Waren die ganze Zeit vernetzt mit der rechten Szene? Haben sie völlig isoliert gehandelt? Waren sie die ganze Zeit in Deutschland? Waren sie möglicherweise überhaupt nicht hier? Ich glaube, diese Fragen muss man beantwortet haben, bevor man urteilen kann. Aber es ist schon so, Linke und Grüne weisen zurück auf viele andere Erfahrungen, die man gemacht hat, speziell in den neuen Bundesländern, wo immer schon, wie sie sagen, die Behörden auf dem rechten Auge mindestens weniger gut gesehen haben als auf dem linken.
Die wichtigste Frage ist ja, was das? Kennt man nun alle Rechtsextremen dieser Gruppe oder ist das eine viel größere Organisation? Was wissen Sie zurzeit dazu?
Dazu weiß man eben noch nichts und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wenn die 3 sich sozusagen verselbstständigt haben, nicht mehr aus ihrer Situation haben ausbrechen können, dann ist das eine Situation. Hingegen, wenn sie die ganze Zeit mit Rechtsradikalen in Verbindung gestanden haben, wenn sie sozusagen das ausführende Organ einer größeren Gruppe gewesen sind, dann hat man ein riesiges neues Problem und dann stellen sich auch die Fragen, die wir eben besprochen haben, völlig anders.
sagt Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk. Es ist wohl eines der schwierigsten Themen für den Geschichtsunterricht, der Holocaust während des Dritten Reiches in Deutschland. Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer das Morden an Millionen von Juden angemessen behandeln? 90 Lehrer besuchten letzte Woche die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz, begleitet von 2 Holocaust-Überlebenden und Vertretern der jüdischen Gemeinschaft. Inlandredaktor Raphael von Matt war mit dabei.
Die Schweizer Lehrerinnen und Lehrer stehen im alten Wachturm des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Sie schauen auf die Baracken, wo früher die KZ-Häftlinge untergebracht waren. Mitten unter den Lehrern steht Eduard Kornfeld. Aufrecht steht der gebürtige Slowake da. Der 82-Jährige hat Auschwitz überlebt. 1944 brachten ihn die Nazis mit der Eisenbahn ins Vernichtungslager.
Da müssen wir in die Reihe stehen, marschieren. Mein Onkel geht neben mir. Wir mussten alles lassen im Waggon, alles. Nachher gehen wir, dann komme ich, ein hoher SS-Offizier, voll SS, ringsherum. Und der macht mein Onkel so, rechts, mir links. Und damals war links, also für mich, ich bin links gegangen, das war das Leben. Die sind rechts in die Gaskammer, das war es.
So sah Kornfeld als 15-Jähriger seinen Onkel in den Tod gehen. Er selber überlebte das Todeslager. Eduard Kornfeld erzählt vom Schrecken, der eigentlich kaum in Worte zu fassen ist. Es ist still im Raum. Die Lehrer hören gebannt zu.
Es geht sehr tief. Und wenn man das sieht hier, man kommt aus der behüteten Schweiz und dann landet man hier und man ist ein paar Stunden später inmitten ein. Es ist unbegreiflich, es ist riesengroß und ja, es geht sehr tief.
Andreas von Esch, Oberstufenlehrer in Schwyz, ist erschüttert, weil es eine Sache ist, von der Judenvernichtung zu lesen. Aber eine andere Sache, den Ort des Grauens selber zu sehen. Die Lehrergruppe aus der Schweiz geht zur Baracke, wo Eduard Kornfeld vor 67 Jahren die Hölle auf Erden erlebte, wo er jeden Tag um sein Leben fürchten musste.
Ich habe nie Grünes gesehen, weil wenn man ein kleines Stück Grünes gesehen hätte, dann hätte das jeder gezupft und gegessen. Und es war alles so grau, ständig so, nichts. Sie haben nie einen Vogel gesehen, nichts Lebewesen, weil man hätte alles gegessen.
Die Schilderungen von Eduard Kornfeld und die Eindrücke vom Lager machen die Lehrer nachdenklich. Ursula Thüring aus Sursee.
Ja, es ist sehr beeindruckend, es beeindruckt mich extrem. Man kann es einfach nicht glauben, dass das alles hier so passierte.
Die Lehrer machen sich Gedanken, wie sie ihren Schülern vermitteln können, was sie hier sehen und erleben. Für Andreas von Esch ist klar.
Es geht über das Gefühl, also wenn ich das hier mitteilen kann, was ich hier gesehen habe, und das in den Unterricht weitergeben kann, dann denke ich, kann ich auch die Schüler erreichen. Also das geht vielleicht nicht über Zahlen, aber es geht über einzelne Geschichten. Jetzt, was wir hier hören, was er erzählt, das ist so gewaltig, es ist gar nicht fassbar.
Die Lehrer machen viele Fotos. Diese wollen sie ihren Schülerinnen und Schülern zeigen. Und, so Paola Giovanoli, Berufsschullehrerin in Chur.
Ich habe mir viele Notizen gemacht, halt auch von den Geschichten, die sie nicht im Geschichtsbuch nachlesen können, wo so diese ganz eindrückenden Dinge, die uns Herr Kornfeld erzählt hat, eben dass jetzt ist das hier grün, Wiese, und er sagt, das war nicht so, kein einziger Halm, der wäre sofort gegessen werden. Dann ist man sich wirklich bewusst, wie hungrig die Leute da waren.
Weiter geht es durchs Laub dorthin, wo die Ruinen der Gaskammern stehen. Der Schrecken ist hier besonders greifbar. Eduard Kornfeld erklärt, was in den Monaten im Lager sein wichtigster Gedanke war.
Schauen Sie, ich wollte leben. Ich wollte nicht mit 14 Jahren oder 15 sterben.
Eduard Kornfeld ist mit 82 Jahren, zum ersten Mal überhaupt seit seiner Befreiung, noch einmal nach Auschwitz zurückgekehrt, weil er gegen das Vergessen ankämpfen will.
Ich habe mich verpflichtet gefühlt, das weiterzugeben, was passiert ist. In der Hoffnung, dass nicht so wieder was passiert.
Diese Hoffnung teilen auch die Schweizer Lehrer. Andreas von Esch wünscht sich von seinen Schülern,
auch wenn sie nur ein wenig von dem verstehen, was hier abgelaufen ist und vielleicht auch kritischer dann beginnen zu denken und auch nicht alles mitmachen und vielleicht die einen oder anderen Sachen auch hinterfragen, dann wäre das schon eigentlich viel erreicht.
sagt ein Lehrer in der Reportage von Raphael von Matt. Er attackiert Firmen, die hohe Boni auszahlen, er schimpft über Politiker. Nun wirbelt Unternehmer Thomas Minder selber in Bern im Ständerat. Wie er dies tun will, gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
In Italien sucht Mario Monti Mitglieder für seine künftige Regierung. Gleichzeitig scheint die Euphorie der Märkte nach dem Rücktritt von Silvio Berlusconi bereits verflogen. Für neue Staatsanleihen muss Rom Rekordzinsen bezahlen. In Griechenland droht die neue Regierung Steuersündern mit harten Maßnahmen. Wer nicht bald bezahlt, dessen Name soll veröffentlicht werden, heißt es in einer Mitteilung des Finanzministeriums. Und im Conilend in Lipperswil ist erneut ein Delfin verendet. Bereits letzte Woche war ein Tier gestorben. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob die Delfine vergiftet wurden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.